Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Heute mal nicht im Studio bei mir, Alfred, sondern zugeschaltet. Grüß dich, Alfred.
Hallo, Andi.
Wir wollen gleich mal in Medias Res gehen, Alfred, und zwar über den Markt ein bisschen sprechen, speziell jetzt über den amerikanischen Markt. Da ist ja wirklich einiges geboten heute. Es gibt die FED-Sitzung, es gibt verschiedene wichtige Zahlen. Der S&P 500 schlägt sich vor dem Hintergrund sehr, sehr gut. Wie schätzt du denn allgemein so die Marktlage momentan ein?
Ja, es hat sich so ein bisschen oder sogar sehr verschoben, das allgemeine Marktgeschehen. Also der wichtigste Punkt ist jetzt nicht mehr der Iran-Krieg. Das ist auch gut so. Jetzt sind die Ergebnisse in den Vordergrund gerückt. Wir sind hier mittendrin in der laufenden Ergebnissaison und diese Woche wird die wildeste und auch die wichtigste für die Märkte. Und die Prognosen sind sehr gut, das sehen wir auch gleich noch. Und tatsächlich ist es wichtig, dass diese Zahlen jetzt wieder in den Vordergrund rücken und dass man sich jetzt wieder auf das konzentriert, was wirklich wichtig ist. Dann gibt es heute Abend noch die Notenbank-Sitzung. Eine Zinsentscheidung und eine Zinsveränderung wird nicht erwartet, aber es ist die letzte Notenbank-Sitzung von Jerome Powell. Man sieht beim S&P, wir haben die Kriegdelle, wenn man so will, komplett wieder aufgeholt. Jetzt natürlich erstmal nach diesem steilen Anstieg etwas Konsolidierungsbedarf. Und jetzt wird man halt sehen, ob die Zahlen, die jetzt kommen, gerade heute, ganz wichtig, dafür sorgen können, dass sich diese Aufwärtsbewegung fortsetzen kann.
Du hast Quartalszahlen angesprochen und uns auch da einige Grafiken mitgebracht. Was lässt sich hier konkret ablesen?
Ja, also erstmal kann man ganz gut sagen, dass bisher läuft es ausgesprochen gut. Es hat rund ein Viertel der S&P-Unternehmen haben die Zahlen gemeldet. 84% über den Erwartungen. Das ist eine sehr gute Quote. Und hier sieht man nochmal, gehen wir nochmal eins zurück. Da haben wir nämlich in der Mitte den Mittwoch, den heutigen Tag. Da sieht man rechts oben Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet. Vier von den Mac 7 liefern Zahlen an einem einzigen Tag ab. Das gibt es sehr selten. Meistens sind es immer nur zwei oder maximal drei. Und dann kommt morgen noch Apple mit seinen Zahlen. Also die großen Tech-Konzerne alle geballt. Und jetzt können wir mal zur nächsten Grafik gehen. Da sieht man nämlich tatsächlich, dass heute 42 oder dass in dieser Woche 42% aller S&P 500 Unternehmen ihre Zahlen melden. Das ist mit Abstand die wichtigste Woche. Und am Ende dieser Woche werden wir schlauer sein, wie es denn mit den Märkten weitergeht. Und das Besondere ist, dass vor allen Dingen die Tech-Unternehmen sehr gute Zahlen geliefert haben und hier auch die Erwartungen am höchsten sind. Ohnehin die Erwartungen, und das sehen wir gleich, haben sich deutlich verbessert. Sieht ein bisschen wild aus, die Grafik. Und zwar ist das die Veränderung der Erwartungen der Gewinne in den letzten Monaten oder besser gesagt seit Jahresanfang. Und die orange Linie, das ist der Durchschnitt. Und da sieht man, dass eigentlich die Erwartungen der Gewinne eher zurückgehen, je dichter die Ergebnisverkündung kommt. Und die gestrichelte Linie ist das Ganze ohne besondere Ereignisse, also ohne Covid oder das Year 2000. Da sieht man, dass die Gewinnerwartungen auch leicht zurückgegangen sind. Und man sieht im letzten Jahr, das ist die dunkelblaue Linie, sind die Erwartungen gestiegen und in diesem Jahr sogar sehr extrem. Und das ist sehr ungewöhnlich, dass im Vorfeld von einer Ergebnissaison die Prognosen angehoben werden. Und dann sind sie auch noch übertroffen worden, zumindest bisher. Und das zeigt eigentlich sehr deutlich, dass die Unternehmen ihre Margen steigern können, ihre Gewinne steigern können, und zwar mehr, als man gedacht hat. Und dahinter könnte oder wird sehr wahrscheinlich stecken die KI, die doch zum einen durch Einsparung von Personalkosten, aber auch durch andere Effekte zu diesen Produktivitätssteigerungen, zu diesen Gewinnsteigerungen beiträgt.
Ich glaube, eine Grafik fehlt noch, die wollen wir uns dann vielleicht auch noch anschauen, wenn man vielleicht die Regie gleich mal einblenden könnte. Was ist hier dann wichtig?
Das ist, glaube ich, oder das ist nicht nur glaube ich, das weiß ich, dass es die entscheidende Grafik ist. Denn ich habe es auch mehrfach gesagt an dieser Stelle, dass solche Situationen wie jetzt auch der Iran-Krieg die Märkte sicherlich kurzfristig beeinflussen, aber langfristig auf den Markt praktisch keinen Einfluss haben. Das ist ganz erstaunlich. Was einen Einfluss hat, und das sieht man hier sehr deutlich, das sind die Gewinne. Und zwar ist das überlagert in Blau, das ist der S&P 500, und in Gold oder Grau oder Beige oder was immer das sein mag, das sind die Gewinne des S&P 500. Und diese beiden Linien laufen, das geht zurück bis zum Jahr 2000, fast exakt parallel. Und tatsächlich im Schnitt steigen die Gewinne um 8% im Jahr, im Schnitt steigt der Aktienindex um 8% im Jahr. Das ist, was den Markt antreibt, auf lange Sicht, und es sind eben keine Krisen und auch keine steigenden Ölpreise, auch keine fallenden Ölpreise. Also Wir werden sehr wahrscheinlich KI-getrieben noch weitere Gewinnsteigerungen bekommen, massive Gewinnsteigerungen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in diesem Jahr noch auch beim S&P, auch beim DAX, bei allen Indizes noch ordentlich nach oben laufen werden.
Wir wollen uns die US-Tech-Schwergewichte, die heute Zahlen vorlegen, auch gleich anschauen. Vorher wollen wir mal einen kurzen Exkurs nach China machen. BYD hat nämlich schon Zahlen vorgelegt. Der Gewinn ist sehr, sehr deutlich zurückgegangen. Der Umsatz auch. Trotzdem sind die Analysten gar nicht mal so unzufrieden. Zu Recht?
Ja, das ist das alte Spiel. Was wurde erwartet und was wurde geliefert? Klar, Umsatzrückgang 12%, Gewinnrückgang 55%. Der größte Gewinnrückgang seit vielen, vielen Jahren bei BYD. Aber das kam wirklich nicht überraschend. Die Analysten haben damit gerechnet, ich habe damit gerechnet, andere haben damit gerechnet. Das erste Quartal war nicht gut, die Absatzzahlen waren nicht gut. Es gibt nach wie vor in China einen Verdrängungs- oder einen Konkurrenzkampf. Aber BYD ist es gelungen, das Auslandsgeschäft mächtig voranzutreiben. Und das hat dafür gesorgt, und das sieht man hier auf dieser Grafik, immer wenn ich jetzt auf die Grafik spreche, will ich sie weg festhalten. Also, das sieht man hier ganz schön, das sind die Margen bei BYD. In Blau, das ist die Bruttomarge. Und da sieht man die letzten Quartale, wir sind jetzt bei 18,8%. Die letzten vier Quartale oder die letzten drei Quartale sind die Margen nach oben gegangen, was vor allen Dingen auf das Auslandsgeschäft zurückzuführen ist. Denn hier fährt BYD deutlich höhere Margen ein. Nochmal als Beispiel, der kleine BYD Seagull wird in China für 7.000 Euro verkauft, in Deutschland bis vor kurzem für 22, jetzt mit Rabatt immer noch für 12.000 oder besser gesagt 13.000. Also die Autos außerhalb von China sind deutlich teurer, die Margen deutlich höher. Und weil BYD mittlerweile fast die Hälfte seiner Autos exportiert, schlägt das auch durch. Und dieser Effekt wird sich weiter vergrößern. Und deswegen sind auch die Analysten sehr positiv gestimmt. Es gab jetzt viele Bestätigungen von Kaufempfehlungen, weil man einfach gesagt hat, ja, BYD hat eine schlechte Phase hinter sich. Man hat in China Marktanteile verloren. Man wird in diesem Jahr sehr wahrscheinlich Marktanteile wieder zurückgewinnen. Durch viele neue Modelle, vor allem auch durch die neue Ladetechnologie. In 7 Minuten das Auto aufladen, das schafft sonst niemand. Und das sind alles Faktoren, die dafür sprechen, dass auch die Aktie sich wiederholt. Wir sehen es ja, sie hat sich schon ein bisschen von ihren Tiefständen lösen können. Und jetzt ist endlich auch dieses schlechte erste Quartal rum. Die Zahlen sind draußen und jetzt kann man nach vorne blicken. Und da sieht das doch ganz gut aus.
Dann werden wir mal gespannt abwarten, was BYD dann in den nächsten Quartalen liefert. Du hattest das Thema KI schon angesprochen. Und dann kommen wir noch gleich mal zu OpenAI. Da gab es jetzt zuletzt durchaus kritische, skeptische Berichte in den Medien, demnach soll OpenAI intern bestimmte Ziele verfehlt haben. Der Vorstand soll sich auch vorsichtig geäußert haben, was Ausgaben angeht. Wie siehst du die Lage? Wie siehst du die Berichte?
Ja, erstmal muss man wissen, das kam vom Wall Street Journal und das Wall Street Journal ist jetzt nicht dafür bekannt, dass man sehr euphorisch oder optimistisch ist. Ich kann mich daran erinnern, vor vielen Jahren hat man auch zu Tesla eigentlich wenig positive Worte gefunden. Man ist gerne dabei, Sachen zu kritisieren und klar, es mag richtig sein, OpenAI hat wahrscheinlich wirklich Probleme mit dem Wachstum. Man hat diese 1 Milliarde Nutzer, die man haben will, wohl noch nicht erreicht, obwohl man sie erreichen sollte. Man hat andere Umsatzziele wohl verfehlt. Das ist insoweit schwierig, weil OpenAI tatsächlich sehr hohe Kosten hat. Und man sieht hier an dieser Grafik ganz schön, OpenAI hat wirklich ein Problem. Die Marktanteile bei den KI-Sprachmodellen gehen zurück. Das sieht man, der blaue Balken, das ist ChatGPT, also OpenAI. Und rot, das ist Gemini, Google. Und Gemini ist vor allen Dingen der größte Konkurrent im privaten Bereich, der doch OpenAI so ein bisschen das Wasser abgräbt. Klar, der Marktanteil ist immer noch sehr hoch, aber eben nicht mehr so, wie er noch vor einem Jahr war. Und das ist ein Problem, aber das ist ein Problem, das hat, dass gestern die ganze Börse oder vor allen Dingen KI-Unternehmen stark im Kurs gefallen sind, macht eigentlich wirklich keinen Sinn, denn es geht um eine Verschiebung von Marktanteilen und nicht darum, dass der KI-Markt nicht mehr wächst. OpenAI ist nicht gleich KI. Und das sehen wir hier nämlich ganz schön. Schon wieder wollte ich gerade über die Grafik reden und schon wieder ist sie weg. Also, hier sieht man es nämlich ganz schön, das ist, sind die Marktanteile bei Unternehmen und da ist alles, was gelb oder orange ist, das ist Anthropic, also Claude, und das blaue ist ChatGPT und da ist doch ein erheblicher Marktschwund festzustellen bei OpenAI und Anthropic wächst und wächst und wächst und also OpenAI kriegt von zwei Seiten Druck, zum einen auf der Unternehmensseite von Anthropic und auf der privaten Seite von Google oder von Alphabet. Also insoweit Ja, OpenAI, das wird schon interessant. Man will ja diesem Jahr in die Börse gehen, ob man da nochmal die Kurve kriegt und wieder zu alten Wachstumsraten zurückfinden kann. Ja, und hier sieht man tatsächlich, was sehr erstaunlich ist. Anthropic ist mittlerweile, was den die jährlich wiederkehrenden Umsätze angeht, bei 30 Milliarden Dollar. Und damit liegt man über OpenAI, die nur bei 24 Milliarden Dollar liegen. Nur, schön gesagt. Aber Anthropic ist schon beeindruckend. Die Firma wurde erst 21 gegründet und im Jahr 2024 hatte man 1 Milliarde jährliche Umsätze oder wiederkehrende Umsätze. Und jetzt innerhalb von nur 2 Jahren von 1 Milliarde auf 30 Milliarden. Ein so großes Wachstum hat es meines Wissens in der Geschichte noch nie gegeben, dass eine Firma so schnell auf 30 Millionen Dollar Umsatz kommt. Und man geht davon aus, dass man in 2 Jahren in Richtung 100 Milliarden ist. Also das ist schon sehr beeindruckend. Und man sieht, KI ist, da verschieben sich auch wieder Marktanteile, wie es in allen, bei allen disruptiven Technologien ist. Man darf mal gespannt sein, wer am Ende dann die Nase vorn hat.
Ja, KI spielt auch bei den ganz großen Tech-Schwergewichten natürlich eine wichtige Rolle. Heute Tag der Wahrheit. 4 absolute Schwergewichte legen ihre Zahlen vor, mit Amazon, mit Alphabet, mit Meta und Microsoft, allesamt nach Börsenschluss. Was erwartest du?
Ja, es ist insoweit ganz interessant, dass genau diese 4 auch die 4 großen Investoren in ja, KI-Rechenzentren sind. Das sind genau eben diese 4 Unternehmen und die gerade heute an einem Tag Zahlen bringen. Man wird auf 2 Sachen schauen, klar, wie immer Umsatz und Gewinn, das ist ganz wichtig. Aber man wird auch darauf gucken, wie die Ausgaben sind im KI-Bereich. Und da ist es ja in der Regel so, was ich nicht so ganz verstehen kann, dass je höher die Ausgaben sind oder wenn die Ausgaben angehoben werden, dass das dann negativ ist für die Aktie. Klar, es gibt immer noch viele Leute, die sagen, ja, lohnen sich diese ganzen Investitionen eigentlich überhaupt? Und man sieht aber sehr deutlich, sie lohnen sich. Es gibt immer mehr Firmen, die Personal einsparen, die ja, immer mehr KI einsetzen und so ihre Effektivität, ihre Produktivität erhöhen. Ja, und wenn man hier mal schaut, da halten wir diese Grafik mal kurz fest, Microsoft und Alphabet im direkten Vergleich. Das ist ganz interessant, da sieht man sehr wohl, dass auch bei den großen Tech-Konzernen nicht alles parallel läuft, ganz im Gegenteil. Während Microsoft in den letzten 12 Monaten ja eigentlich fast nichts gemacht hat, 5% plus, hat sich Alphabet mehr als verdoppelt. Und das ist ein ganz klares Zeichen, was bei KI läuft und was nicht. Denn es läuft alles das, was auf Hardware zurückzuführen ist, wer KI richtig einsetzt und alles, was mit Software verbunden ist. Das läuft nicht so richtig. Microsoft ist so ein bisschen so dieses Twitter-Modell. Man ist ja an OpenAI beteiligt, aber da läuft es ja auch gerade eben nicht so gut. Aber man hat eben auch viel Software und das ist schon ein Problem, dass KI jetzt Software nicht komplett ersetzt, aber zumindest große Teile zumindest teilweise ersetzen kann. Und das ist natürlich nicht schön, wenn ein Geschäft verloren geht. Also insoweit, mein Rat ist es, nach wie vor Softwareaktien komplett zu meiden und nur auf Hardware zu setzen im KI-Segment. Ja, hier sieht man nochmal Meta und Amazon laufen ungefähr parallel, macht jetzt auch nicht unbedingt Sinn. Amazon ist noch ganz spannend eigentlich, weil man sehr eng mit Anthropic zusammenarbeitet. Ich würde jetzt vor den Zahlen nicht unbedingt, wenn ich eine Wette eingehen würde auf eine von den 4, würde ich tatsächlich Alphabet, denn das hat auch wirklich seinen Grund. Wie gesagt, Gemini, wir haben es ja gesehen, läuft hervorragend. Man ist in der Lage, KI jetzt schon für Umsatzsteigerungen zu nutzen, indem man es einfach in die Suche integriert. Also da gibt es viele Ansatzpunkte, spannende Geschichte. Aber ich bin eh gespannt, wie es heute Abend läuft. Ich kann mir vorstellen, es geht so 2-2 aus. Also zweimal positive Ergebnisse und zweimal nicht so gute.
Also klassisches Unentschieden. Bei Nvidia dauert es noch ein bisschen, bis die Zahlen kommen. Am 20. Mai ist es dann soweit. Gestern war die Aktie ein bisschen unter Druck. Du hast es ja schon angesprochen. Im Zuge der Berichte rund um OpenAI ist Nvidia unter Druck geraten. Zu Recht, deiner Ansicht nach? Wahrscheinlich ja nicht.
Nein, absolut nicht. Das habe ich ja gesagt. Das ist ja immer dieser, ich will nicht sagen Quatsch, aber was wirklich wenig Sinn macht. Ich habe eine Firma, die schlechte Nachrichten bringt oder vermeintlich schlechte Nachrichten und sofort wird die ganze Branche runtergezogen. Es ist tatsächlich so, und ich habe jetzt gerade noch mal vor 2 Tagen ein Interview gesehen mit einem Investor, der vor allen Dingen in vorbörsliche Unternehmen investiert, also Unternehmen, die noch nicht an der Börse sind, aus dem KI-Segment. Und da ist es in der Regel so, also alle reißen sich um Nvidia-Chips, es sind nicht genügend verfügbar und wie gesagt, wenn einer ausfällt oder zumindest weniger einkauft, dann steht die nächste Stunde, stehen die nächsten beiden schon vor der Tür und nehmen das Paket gerne und danken den Kauf oder kaufen es soweit. Also alles im grünen Bereich und man sieht es ja auch, die Aktie hat, und ich habe, glaube ich, die letzten Monate immer wieder gesagt, Nvidia ist zu günstig, Nvidia wird steigen, Nvidia muss praktisch steigen. Jetzt ist sie innerhalb von wenigen Wochen nach oben durchmarschiert, nachdem es zuerst, und ganz interessant, man sieht es ja auch im Chart, einen Ausbruch nach unten gab, einen Fehlausbruch. Jetzt endlich ist die Aktie nach oben raus, und von der Bewertung her, wir sprechen hier von einem KGV auf Basis der Gewinne fürs nächste Jahr von 18, 19, ist Nvidia immer noch für mich zumindest sehr günstig.
Ja, und spannend ist auch die Entwicklung bei AMD, hat sich sogar noch ein bisschen besser entwickelt als Nvidia. Wie schätzt du hier die Lage ein?
Ja, AMD ist auch so ein bisschen mein Favorit von den beiden. Also wenn ich mich entscheiden würde, würde ich lieber die AMD nehmen, weil man natürlich Marktanteile noch gewinnen kann. Nvidia liegt ja bei über 90% bei den GPUs. Dazu kommt noch, dass, und das erklärt auch so ein bisschen diesen doch auch extrem steilen Anstieg, dass AMD auch im CPU-Geschäft, also im herkömmlichen Prozessorgeschäft, gut dasteht, und jetzt auch gerade im Zuge, Intel hat ja Zahlen gebracht und die Erwartungen deutlich übertroffen, und die Aktie ist über 20% gestiegen, das hat AMD auch mit nach oben gezogen. Also da läuft es in allen Bereichen, und hier gilt natürlich auch, wenn man sich diesen Kursverlauf ansieht, nach diesem steilen Anstieg gibt es jetzt erstmal eine Kursberuhigung, muss es auch geben, und spricht nichts dagegen, dass langfristig dieser Aufwärtstrend sich fortsetzen kann und wahrscheinlich auch fortsetzen wird.
Ja, eine gewisse Kursberuhigung gab es jetzt zuletzt auch bei der Nebius Group. Gilt wahrscheinlich eine ähnliche Einschätzung, oder?
Ja, absolut. Wobei Nebius tatsächlich schon nicht nur in den letzten Tagen, auch schon seit Wochen eher etwas schwächelt. Man hat ja einen Riesenauftrag von Meta an Land gezogen. Nebius ist meines Wissens hinter CoreWeave der zweitgrößte Anbieter von Rechenzentren, steht finanziell deutlich besser da. Wie gesagt, viele große Kunden an Land gezogen und hat jetzt so einen kleinen Rücksetzer mal hinnehmen müssen. Finde ich aber hochinteressant. Genau solche Rücksätze bieten hervorragende Einstiegschancen. Nebius ist für mich im Bereich Datencenter so der kompletteste Anbieter, weil man nämlich nicht nur in den USA aktiv ist, sondern auch in Europa. Dann hat man dazu noch eine Tochter, die autonomes Fahren macht, eine Tochter, die Lieferroboter macht. Also das ist quasi so der rundum sorglos KI-Konzern. Und das Wachstum, ich will nicht sagen, ist unbegrenzt, aber der Bedarf an Rechenzentren ist enorm hoch immer noch. Und daran wird sich in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch Jahren nichts ändern.
Wir wollen noch auf Applied Digital schauen, hast du auch mitgebracht. Wie ist hier momentan deine Einschätzung?
Genau, ebenfalls ein Anbieter von Rechenzentren, deutlich kleiner als Nebius, aber auch sehr interessant. Hat auch jetzt gerade nochmal einen neuen Auftrag bekommen vor wenigen Tagen. Leider, und das finde ich immer ein bisschen schade, hat man nicht bekannt gegeben, wer 7,5 Milliarden Dollar in den nächsten Jahren investieren wird oder bezahlen wird für die Rechenzentren, für die Leistungen in den Rechenzentren, die Applied Digital baut. Aber ja, man wird es vielleicht irgendwann hören. Aber auch hier gilt, nach dieser längeren Seitwärtsbewegung könnte ein Ausbruch doch mal bald erfolgen. Ist sicherlich riskanter als Nebius, aber hat wahrscheinlich auch mehr Potenzial.
Dann wollen wir uns die Aktie von Poet Technologies ein bisschen näher anschauen. Da gab es ja zuletzt sehr, sehr wilde Bewegungen. Erst einmal der kräftige Anstieg, den dann jetzt allerdings wieder abgegeben. Was ist jetzt hier konkret passiert?
Ja, Poet Technologies ist eine hochspannende Aktie. Eine Firma, die jetzt praktisch noch keine Umsätze hat. Aber man hat ein optisches Bauteil entwickelt, das quasi die Elektronik mit der Optoelektronik verbindet auf einem einzigen Chip. Das ist fast eine Revolution im KI-Sektor. Und man ist kurz jetzt vor der Serienproduktion. Man hat die ersten Aufträge anziehen können. Und da gab es es gab ein Problem, das kann man schon so sagen. Man hat vor wenigen Tagen gemeldet, dass man einen 5 Millionen Dollar Auftrag, also ein kleiner Auftrag bekommen hat von Marvel Technologies. Und dann hat wenige Tage später, also das hat dann diesen Anstieg auch ausgelöst auf teilweise über 12 Dollar, dann hat Marvel gemeldet, dass Poet Technologies gegen Verschwiegenheitspflichten verstoßen hat. Man hätte diesen Auftrag gar nicht melden dürfen und hat den Auftrag storniert. Und das kam natürlich nicht ganz so gut an, wie man unschwer auch am Chart erkennen kann. Jetzt ist die Aktie fast wieder da, wo sie hergekommen ist. Aber ich habe die Aktie schon vor über einem Jahr in meinem Report empfohlen, weil eben diese Technologie so hochspannend ist und weil dann auch wenn alles gut läuft, die Aktie das Potenzial hat, sich zu verfünffachen, verzehnfachen oder sogar noch mehr. Aber es ist eben eine Wette, weil es kann immer noch, ja, es können Sachen schiefgehen, hat man ja gerade erst gesehen. Der Aufbau der Massenproduktion ist zwar weitgehend abgeschlossen, aber auch da kann noch irgendwas nicht so ganz funktionieren. Also ist eine Aktie, bei der man wenig Kapital einsetzen sollte, aber dafür hat man nach oben, ich will nicht sagen unbegrenztes Potenzial, aber doch erhebliches Potenzial. Man muss allerdings mit extremen Schwankungen leben können. Die Aktie ist nicht zum ersten Mal stark gefallen, stark gestiegen, das gibt es immer wieder. Sehr spannend, also eine Wette auf die KI-Revolution im optischen Bereich, denn eines ist ganz wichtig, dieser ganze optische Bereich ist extrem wichtig für die ganze Branche, denn es nützen die schnellsten Nvidia-Chips nichts, wenn die Daten über Kupferleitungen eben vergleichsweise langsam übertragen werden. Auch da brauche ich maximale Leistung, maximale Geschwindigkeit, um auch dann die maximalen Ergebnisse zu erzielen.
Eine Aktie haben wir noch dabei, nämlich American Superconductor. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber hast du, glaube ich, zum ersten Mal in der Sendung hier mit dabei. Was ist denn die Story hinter American Superconductor?
Genau, habe ich, glaube ich, zum ersten Mal. Ich kenne die Aktie schon sehr, sehr lange. Ich würde sagen, seit 20 Jahren. Man hat gestartet, darum auch der Name American Superconductor. Superconductor sind quasi Stromleitungen, die Strom in der maximalen Geschwindigkeit übertragen. Das Problem ist nur, sie müssen dabei extrem gekühlt werden. Aber mittlerweile hat sich das Unternehmen extrem weiterentwickelt. Man ist ein Anbieter von verschiedenen elektronischen Bauteilen. Man ist quasi ein Anbieter für bessere Stromübertragung, schnellere Stromübertragung, Transformatoren. Man beliefert mittlerweile auch die Rechenzentren. Also alles, was mit Strom zu tun hat, da ist American Superconductor zur Stelle. Und die teilweise nicht vernünftigen Netze zu modernisieren. Und vor kurzem kam das Unternehmen auch mal ins Gespräch, weil nämlich Microsoft auch gesagt hat, diese Superconductor, das ist eine super Technologie, da sind wir auch dran. Also es gibt auch noch so ein bisschen Übernahmefantasie hinten raus, aber ein Unternehmen, das genau das bietet, was alle brauchen, nämlich besonders leistungsfähige, schnelle und stabile Stromnetze.
Und KI bleibt auf alle Fälle spannend und heute Abend wird es richtig spannend. Dann legen die ganzen Tech-Schwergewichte ihre Zahlen vor. Alfred, ich danke dir für deine Einschätzung.
Popcorn raus und aufs Sofa.
Definitiv.